Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute Lukas 16, 1 bis 13. Wir werden irgendwann mal auch, so Gott will und wir leben, an der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie weitermachen. Wir haben allerdings im Moment derart viel, immens viel um die Ohren. Und die Vorbereitungen dieser Predigtabschnitte sind besonders intensiv, sehr komplexe, auch in den Einzelheiten theologisch höchst umstrittene Themen, weshalb ich mir da auch besonders viel Zeit nehmen will. Und die habe ich im Moment nicht und deshalb weiche ich gerade überwiegend nochmal auf andere Texte und Themen aus. Kommt aber, so Gott will, irgendwann die Fortsetzung. Heute Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Er sprach aber auch zu seinen Jüngern, nämlich der Herr Jesus: Es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zum Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich flugs hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf dass, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Ewige geben? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wenn man diese Erzählung Jesu hört, diese Verse, da fragt man sich, kann das denn wahr sein? Da haben wir einen einigermaßen unfähigen und faulen Kerl. Graben, so sagt er, kann ich nicht. Graben meint die Arbeit auf dem Feld oder auf dem Bau, in jedem Fall schwere körperliche Arbeit, das ist ihm zu mühsam. Schließlich war er bisher Manager, Schreibtischtäter, hat allenfalls einen Schrift zum Schreiben bewegt, aber keine Schaufel und erst recht keinen Pickel und Spaten. Zum Graben also hat er keine Lust. Stolz ist er auch. Zu betteln schäme ich mich. Hartz IV lässt sein Ego nicht zu. Als Bittsteller vor der Tür anderer Leute zu stehen, das geht für ihn gar nicht. Was tut er stattdessen? Er betrügt, fälscht Urkunden und verdreut so das Geld seines Herrn. Und was sagt Jesus? Bravo, an dem nehmt euch ein Beispiel. Es wäre interessant, jetzt eine kurze Umfrage unter uns zu machen, was uns nach dem Hören dieses Textes durch den Kopf geht. Wahrscheinlich erstmal Verunsicherung, Irritation, wenn wir bibeltreue Christen sind, was ich bei den meisten oder allen bei uns voraussetze, dann gehen wir natürlich alle schon irgendwie davon aus, dass Jesus keinen Unsinn erzählt. Auch wenn das hier im ersten Moment in unseren Ohren fast so klingen mag. Und der Satz ist ja auch wirklich hammerhart: Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter. Wo steht's da? Der Herr lobte den ungerechten Haushalter. Wie kann das angehen? Lob Gottes für Unrechtes tun? In der Tat, liebe Geschwister, haben wir es da mit einem schon etwas schwierigeren Gleichnis des Neuen Testaments zu tun. Entsprechend viel wird auch in der Auslegung geraten und gedeutelt. Am Ende, meine ich, ist es gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint. Man muss sich allerdings hineindenken, ja regelrecht hineinarbeiten, Vers für Vers, Gedanke für Gedanke, aber dann wird es meines Erachtens durchaus sehr klar und hell. Wir müssen als erstes genau hinschauen, wofür lobt Jesus den Mann? Ich denke gerade spontan, das ist ein typisches Problem auch unserer Zeit, man wird so schnell alles in einen Topf. Da hat Idea mich mit Attila Hildmann verglichen, der ja auch gewagt hat, die Corona-Krise zu kritisieren. Und ich habe mich dann durchaus an seine Seite gestellt und habe gesagt, ist eine schöne Sache, mit so mutigen Leuten wie Attila Hildmann und Xavier Naidoo in einen Topf geworfen zu werden, in einem Atemzug genannt zu werden. Kam natürlich sofort eine scharfe Replik von einer Glaubensschwester, die meinte, ja, aber der Attila Hildmann, der sagt doch auch so böse Sachen. Stimmt leider. Aber ich muss dir sagen, darum geht's doch gar nicht. Fällt mir gerade so ein mit diesem ungerechten Haushalter, ja. Darum geht's doch gar nicht. Ich habe ja nicht den Attila Hildmann für antisemitische Äußerungen oder anderes dummes Zeug, was er vielleicht auch sagt, gelobt. Ich habe seinen Mut erwähnt und habe gesagt, das ist toll, dass es mutige Menschen gibt, die auch im Zusammenhang mit Corona und anderen Bereichen die Wahrheit zu sagen wagen, gegen massive Widerstände. Wir müssen also immer genau hingucken, mit was hat sich der andere identifiziert, was heißt er gut und was nicht. Also als erstes auch hier hinschauen, wofür lobt Jesus den Mann? Für sein ungerechtes Handeln? Natürlich nicht. Was steht denn da? Dass er klug gehandelt hatte. Nicht seine Ungerechtigkeit lobt Jesus, seine Klugheit lobt er. Schauen wir uns, um den Hintergrund dieses Lobs besser zu verstehen, die Situation dieses Mannes an. Der Mann lebt in gesicherten Verhältnissen. Er hat eine feste und durchaus gute, hohe Anstellung. Er ist der Verwalter über das Vermögen eines ganz offensichtlich nicht armen Mannes. Hat eine gute Position, verdient eine Menge Geld, so kann es weitergehen. So wie viele Anfang dieses Jahres auch dachten, so kann es weitergehen. Aber dann kam alles ganz anders. Auch für diesen Hausverwalter geht's nicht weiter. Er hat die Rechnung ohne seinen Chef gemacht. Der ist ihm auf die Schliche gekommen. Irgendeiner hat ihn verpfiffen. Gehen wir mal davon aus, bis zum Erweis des Gegenteils, er hat wirklich betrogen. Ob er zu Unrecht angeklagt wurde, und jetzt sagt, okay, wenn man mir es zutraut, dann mache ich es halt auch. Oder ob er schon vorher betrogen hat, weiß ich nicht, ob man es dem Text mit letzter Gewissheit entnehmen kann. In jedem Fall, er wurde beim Chef angeschwärzt und jetzt verlangt der Chef Rechnungslegung, dezidierten Einzelnachweis. Offensichtlich hat er bisher so großes Vertrauen in seinen Verwalter gehabt, dass er diese Rechnungslegung, diesen Einzelnachweis nicht verlangt hatte. Von Vertrauen getragene Beziehung, jetzt wurde Misstrauen gesät, ob zu Recht oder zu Unrecht. Und mehr noch, der Chef nimmt die Anschuldigungen in jedem Falle so schwer, möglicherweise sind sie auch so deutlich mit Fakten belegt schon, dass der Chef nicht nur Rechenschaft fordert, sondern unmittelbar den Arbeitsvertrag kündigt. Du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Und so steht der Mann fast von einem Augenblick auf den anderen, auf die Straße. Aber noch nicht ganz. Die Kündigung ist ausgesprochen, aber noch nicht fristlos vollzogen. Er wurde nicht beurlaubt, sondern er darf noch im Moment im Amt sein. Bald aber wird er keine Stellung mehr haben, kein Geld, keine Aussichten. Auf ihn warten Dauerarbeitslosigkeit und Sozialhilfe, nur dass es damals halt weder Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe gab. Was tut er? Er überlebt. Und das kann eigentlich auch Christen nie schaden. Ehrlich die Situation wahrnehmen, so wie sie wirklich ist, sich nicht schönreden, weder das eigene Leben noch die politische und geistliche Lage im Land. Es täte auch heute sehr vielen Menschen gut, den Verstand zu gebrauchen zu überlegen, kritisch, realistisch, vernünftig. Und so überlegt dieser Mensch kritisch und ehrlich. Er stellt sich der Erkenntnis, alles, was mich bisher getragen hat, trägt bald nicht mehr. Mein ganzes Lebensfundament, mein bisheriges, zerbröselt mir in den nächsten Tagen und Wochen komplett unter den Füßen. Der Mann blickt in eine rabenschwarze Zukunft. Da sagt sich der Mann, es muss etwas geschehen. Er ist tatkräftig. Es kommt der Zeitpunkt, da tritt das ein, da wird das brutale Wirklichkeit in meinem Leben. Noch ist es nicht so weit, aber es wird kommen. Wie sorge ich dann für die Zukunft vor, auf die Zeit, wenn ich keine Arbeit, keinen Verdienst mehr habe? Und dann geht er ans Werk. Ohne nach links und rechts zu sehen und nur von einem Gedanken beseelt, ich muss meine Zukunft sichern. Er lässt die Schuldner seines Herrn kommen und erlässt jedem von ihnen einen Teil ihrer Schuld. Damals 1500 Liter Öl, dort mal 6 Tonnen Weizen. Und so wird das ganz munter weitergegangen sein, tagelang. Da hat sich ganz schön was zusammengeläppert. Und damit sind diese Menschen ihm zu Dank verpflichtet. Das Ziel seines Handelns ist, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, wenn der Tag X eingetreten ist, in ihre Häuser aufnehmen. Meint natürlich nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch mitversorgt und mitverpflegt zu werden. Eine Hand wäscht die andere. Und dann hat sich für ihn durch dieses kluge Handeln seine Ausgangsposition grundlegend verwandelt. Er kommt nicht als Bittsteller mit leeren Händen. Er hat im Vorhinein schon eine Leistung erbracht, zwar eine kriminelle Leistung, aber zum Wohl derer, zu denen er jetzt kommt, deren Hilfe er jetzt braucht und die dank seiner Vorleistung tief in seiner Schuld stehen. Es macht einen Unterschied, ob ich mit leeren Händen komme oder ob ich eine Vorleistung erbracht habe, auf die ich mich jetzt implizit oder explizit berufen kann. Und genau das lobt Jesus an diesem Mann. Er lobt nicht Lüge und Betrug, er lobt nicht Ungerechtigkeit, er lobt auch nicht Stolz, ganz gewiss nicht. Nein, Jesus lobt seine Klugheit, seinen Realitätssinn, dass er sich schonungslos, offen und ehrlich seiner Situation stellt und dann konsequent zielorientiert handelt. Es gibt Leute, die sagen, kann man halt nichts machen. Das lobt Jesus nicht. Es gibt ganz viele Leute, die bringen sich und andere Menschen, die ihnen anvertraut haben, sind für diese Verantwortung haben, mit dieser Einstellung in Not. Kann man halt nichts machen. Ist halt so. Hätte der gute Mann ja auch sagen können, kann man halt nichts machen. Nein, mit Gottes Hilfe kann man in der Regel durchaus was machen. Und Christen wissen seit jeher, es geht so nicht weiter. Damit sind wir bei dem, was dieses Gleichnis uns angeht. Jeder von uns weiß, es geht nicht ewig so weiter. Auch viele Weltmenschen, die sich bisher mit der Vergänglichkeit dieser Welt und dieses Lebens wenig oder gar nicht befasst haben, merken ja in den letzten Jahren, durch die Herrschenden werden die Grundlagen unseres Lebens fundamental erschüttert. Wer es vor 5 Jahren noch nicht kapiert hat, kapiert es mancher in den letzten 3, 4, 5 Monaten. Und da kommt die Frage, wo soll das alles hinführen? So wie es bisher war, wird unser Leben nicht weitergehen. Und wir werden ja schon ganz konsequent an den Begriff der neuen Normalität gewöhnt. Da wird uns manipulativ eingetrichtert durch die Medien. Eine Rückkehr zur alten Normalität wird es nicht mehr geben. So zum Teil auch ganz offen gesagt. Auch mit Maske, mit Spritze, mit Impfpflicht oder was auch immer alles kommen mag. Eine Rückkehr zur alten Normalität wollen die derzeit Herrschenden mit allen Mitteln vermeiden. Es wird nicht mehr einfach so weitergehen. Da liegt durchaus auch eine Chance drin, in jedem Unglück, so verbrecherisch und bösartig es über die Menschheit gebracht wurde, kann ja in der Hand Gottes auch zum Segen werden. Wir haben es auch als Gemeinde und persönlich immer wieder so erlebt. Es kann den Menschen wachrütteln und ihm deutlich vor Augen stellen, das, worauf du gebaut hast, ist vergänglich. Es kann sich sehr schnell als trügerisch erweisen, auch wenn es gestern als noch so stabil und fest dastand. Unser Leben ist vergänglich. Und so wie der Haushalter offenbar werden muss vor seinem Herrn, so müssen auch wir eines Tages offenbar werden vor unserem Schöpfer und Richter und Rechenschaft ablegen. Was haben wir aus seiner Liebe gemacht? Was haben wir mit den Schätzen angefangen, die er am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat? Was haben wir auch mit den irdischen Gütern angefangen, die er uns in die Hände gelegt und anvertraut hat? Waren wir im Kleinen wie im Großen treue Haushalter der mancherlei Gnade Gottes? Oder haben wir es verschwendet, vergeudet, veruntreut? Es geht auch für uns nicht immer so weiter wie bisher. Es kommt der Tag, da wird alles ganz anders. Nichts mehr wird tragen, was bisher getragen hat. Und viele fragen sich ja in diesen Tagen, wie geht's mit dem ganzen Corona-Wahnsinn weiter? Fundamentale Veränderungen stehen nicht bevor. Sie wurden in den letzten Wochen und Monaten mit brachialer Gewalt fast von einem Tag auf den anderen über uns gebracht. Wie bereite ich mich angesichts dieser grundlegenden Erschütterungen auf die Zukunft vor? So ganz praktisch für die Dinge des Alltags zu denken, ist zulässig. Es ist richtig und nötig. Es ist auch geistlich richtig und nötig. Aber wer nur an die Corona-Krise denkt, der denkt zu kurz, das ist zu wenig. Denn was ist die Corona-Krise gegen die Ewigkeitskrise? Und das lobt Jesus an diesem Mann, der macht sich nichts vor. Und dieses nüchterne, zielstrebige Handeln macht Jesus zum Vorbild. Er macht dabei zugleich eine Aussage, von der wir die letzten Jahre zunehmend merken, wie erschreckend sie zutrifft. Ist auch so ein Rätselwort im ersten Moment in der Bibel. Jesus stellt fest, die Kinder dieser Weltzeit sind klüger als die Kinder des Lichts im Umgang mit ihresgleichen. Es meint zunächst mal ganz wörtlich den Umgang miteinander, aber ich denke, dass da eine Bedeutung drinsteckt, die sich seit Jahrtausenden auch bewahrheitet, dass die Christen überhaupt in Weltdingen zum Teil erschreckend weltfremd sind. Klugheit, sagt Jesus, Nüchternheit sollen wir lernen von den Weltmenschen. Ja, auch Christen können von der Welt lernen, nicht nur umgekehrt, sagt Jesus selber. Christen neigen nämlich zu Schwärmerei, nicht nur die Charismatiker, zur Verdrängung der Wirklichkeit. Gerhard Mayer, der zu meiner Zeit Ulmer Prälat war, vorher in meinem Studium Rektor im Bengelhaus in Tübingen, wo ich war, danach am Schluss noch württembergischer Bischof, hervorragender Ausleger der Heiligen Schrift, schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle: Unsere Erfahrung bestätigt, so ist es. So viel Unnüchternheit, Abseitigkeit, nämlich vom normalen, vernünftigen Denken, Handeln, Schwärmerei und ausgesprochene Dummheit, wie sich Christen untereinander und im Verhältnis zur Welt leisten, lassen sich die Kinder dieser Welt nicht zu Schulden kommen. Oder setzt noch ganz trocken hinzu, sie wären sonst längst ausgestorben. Die Christen können es sich irgendwie leisten, werden dank der Gnade Gottes immer noch irgendwie durchgebracht. Aber wahrscheinlich hat er so gemacht, die Weltmenschen, die Gnade Gottes nicht haben, die ihre Fehler ausbügelt, die wären längst ausgestorben, wenn sie sich so dämlich verhalten würden, wie sehr, sehr viele Christen in den Dingen des täglichen Lebens. Das ist mir heute Morgen auch nochmal wichtig geworden. Beten wir deshalb ganz besonders auch in diesen Tagen für Olaf Latzl, seinen Gemeindevorstand, die ganze Gemeinde St. Martini, dass sie sich über die Absichten der bremischen Kirchenleitung nicht in die Tasche lügen lassen und nichts schönreden. Wir wissen ja nicht, was da im bremischen Haus der Kirche oder wie sie es nennt, verhandelt, verkartelt, in Aussicht gestellt wurde. Ich befürchte wenig, was gesagt wurde von Seiten der Kirchenleitung, dürfte ernst gemeint gewesen sein, wenn es harmlos und gut geklungen hat, zumindest. Und dass Olaf Latzl und die Menschen in Bremen St. Martini begreifen, es wird so wie bisher ziemlich sicher nicht weitergehen. Sie werden mit Gottes Hilfe neue Wege finden müssen oder in der Gottlosigkeit der bremischen Kirche mit untergehen. Ich habe das selbst ja schon hinter mir damals mit der württembergischen Kirchenleitung. Und ich habe erlebt, wie ohne jede Rücksicht auf das geistliche Leben einer Gemeinde, ohne jede Rücksicht auf das geltende Kirchenrecht, ohne jede Rücksicht auch auf konkret getroffene Absprachen. Und ich hoffe und bete, dass Olaf Latzl und den Verantwortlichen von St. Martini das klar ist, dass sie sich auf konkret getroffene Absprachen mit der Kirchenleitung im Zweifel nicht verlassen können. Ich habe es erlebt, wie alle getroffenen Absprachen mit der Kirchenleitung im entscheidenden Augenblick keinen Pfifferling wert waren. Sie haben das reine Gegenteil gemacht. Mit brachialer, gottloser Gewalt über einen Pfarrer und seine Gemeinde hinweggefahren wurde, ich befürchte, genau das steht Olaf Latzl und seiner Gemeinde in diesen Tagen bevor, soweit das bremische Kirchenrecht und die bremische Macht der bremischen Kirche zulässt. Muss man immer unterscheiden. Es sind oft zweierlei Dinge. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Kirchengemeinderat einerseits und mir, Oberkirchenrat, Prälat, Vorsitzender vom Rechtsausschuss der Landeskirche oder vom Rechtsreferat. Hat der Prälat angekündigt, was er vorhat? Ich habe ihm gesagt, Herr Prälat, Sie haben vielleicht die Macht dazu. Das Recht haben Sie nicht. Hat ihn aber nicht interessiert, ob er das Recht hat. Er hatte die Macht, das hat ihm gereicht. Olaf Latzl und St. Martini werden sich darauf einstellen müssen, dass die bremische Kirchenleitung tut, wozu sie die Macht hat, vollkommen unabhängig davon, ob sie das Recht dazu hat. Sie tun gut daran, nichts anderes zu erwarten. Wenn es besser kommen sollte, umso schöner. Aber alles andere dürfte leider Unnüchternheit, Abseitigkeit, Schwärmerei und ausgesprochene Dummheit sein, um mit den früheren Worten von Gerhard Mayer zu reden. Beten wir deshalb um maximale Nüchternheit und Weisheit für Olaf Latzl und die Geschwister von St. Martini. Dramatischer als wohl je zuvor sehen wir die christliche Unnüchternheit auch in der Gesellschaft seit 2015. In keinem Teil unserer Gesellschaft erlebe ich so viel totale Verblendung, vollkommene Ignoranz, was die Ereignisse in Politik und Gesellschaft anbelangt, wie in der Christenheit. Und das von ganz liberal bis ganz fromm, ohne Unterschied. Was dazu führt, dass die wenigen Christen, die sich durch Manipulation im Denken nicht mehr oder weniger komplett haben gleichschalten lassen, sondern selbstkritisch die Vorgänge wahrnehmen, in fast allen christlichen Gemeinden in Deutschland keine Heimat mehr finden. Sie werden als Verschwörungstheoretiker, Nazis etc. diffamiert, angefeindet. Auch durch Ideaspektrum, Evangeliumsrundfunk, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, Pfarrer Steffen Kern, der Vorsitzende des altpietistischen Gemeinschaftsverbands in Württemberg, hat nichts Besseres zu tun, als in seinem Blättle herzuziehen über Professor Dr. Daniel von Wachter, einen ganz hochkarätigen Denker und Philosophen. Und das ohne jedes Argument. Einfach hasserfüllt diffamieren, wer es wagt, dem Zeitgeist, den verbreiteten Lügen und der allgemeinen Volksverdummung zu widersprechen. Und das von den eigenen sogenannten christlichen Glaubensgeschwistern. Deshalb sagt Jesus, kein Weltmensch ist so dumm in den Dingen des täglichen Lebens wie die Christen. Und nie durfte dieses Wort Jesus so dramatisch zugetroffen haben wie in diesen letzten Tagen. Da schafft nicht jeder den Spagat zwischen dem auf die Hilfe des Herrn hoffen einerseits und andererseits doch die Wirklichkeit ungeschminkt wahrzunehmen und ihr tatkräftig zu begegnen. Zwischen dem Stille sein einerseits und dem doch nicht in die Hände in den Schoß legen andererseits. Dieses Gleichnis Jesu mahnt uns also mit allem Nachdruck nüchtern und ohne christliche Verklärung, die Dinge zu sehen, wie sie sind, nicht so, wie sie vordergründig scheinen. Und dann klug und zielstrebig auf das hinzuhandeln, was uns zum Leben und Überleben hilft und dabei immer auch mit aller Niedertracht und Bösartigkeit der Welt zu rechnen. Ich habe die Predigt da überschrieben, Geld oder Leben. Die Stichworte des Abschnitts sind Geld und Klugheit. Setzen wir auch unser Geld in Klugheit so ein, dass es dem Leben, auch dem ewigen Leben dient. Dass wir das ewige Leben damit gewinnen. Kann man das überhaupt? Kann man mit Geld das ewige Leben verdienen? Kommen wir gleich noch drauf. Zunächst mal sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und damit greift er direkt die Überlegungen des Verwalters auf. Und fährt fort damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Ich habe es hier mal auf der Folie gegenübergestellt, farblich markiert, damit man die direkte Entsprechung sieht zwischen den Gedanken des klugen Verwalters und der Mahnung Jesu. Der Verwalter denkt, damit sie mich, jetzt blau hervorgehoben, wenn ich vom Amt abgesetzt bin, rot hervorgehoben, in ihre Häuser aufnehmen. Es kommt ein Zeitpunkt X, blau hervorgehoben, und für diesen Zeitpunkt X habe ich ein Ziel, rot hervorgehoben, dass sie mich aufnehmen in ihre Häuser. Und Jesus in exakter inhaltlicher Entsprechung, gleichen Aufbau der Gedanken, damit, wenn er zu Ende geht, der Zeitpunkt X erreicht ist, ein Zielpunkt fixiert ist und vorbereitet, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wenn die Zeit der gesicherten Existenz zu Ende geht, dann sollen uns die Häuser offen stehen. Der Haushalter denkt an irdische Häuser, Jesus spricht von ewigen Zelten. Was könnte in der Mahnung Jesu wohl zu Ende gehen? Wovon redet er? Luther hat übersetzt, wenn ihr nun Mangel leidet. Wörtlich heißt es ganz schlicht, wenn er oder es aufhört. Es bezieht sich zunächst sicher auf das vorausgehende Wort Mammon. Wenn also der Mammon zu Ende geht, der Verdienst des Gehalt. Diese Gedanken hat Luther mit seiner Übersetzung aufgegriffen, wenn er Mangel leidet. Aber Jesus durfte im zweiten Halbsatz kaum mehr wesentlich den irdischen Mammon vor Augen gehabt haben, denn mit dem kann man sich den Zutritt in die ewigen Zelte nicht wirklich kaufen. Sonst hätte die katholische Kirche mit ihrem Ablassunwesen fast ein bisschen recht. Der vergängliche Mammon dürfte von Jesus als Bild verwendet sein dafür, dass unser ganzes irdisches Leben mit seinen vermeintlichen irdischen Schätzen irgendwann eben zu Ende geht. Und was dann? Natürlich ist es dann auch mit dem Mammon vorbei. Bekanntlich hat das letzte Hemd keine Taschen, von meinem Geld kann ich nichts mitnehmen, nicht einen mickrigen Cent. Dann zählt nur, was ich nicht nur mit meinem Geld, sondern mit diesem ganzen vergänglichen Leben angefangen habe, was ich draus gemacht habe. In was habe ich mein Geld und Leben investiert? In vergängliche Ehre, eine Karriere als Sportler, Musiker, Politiker, Schauspieler, Moderator oder was auch immer, ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte auf der Bühne und im Rampenlicht. Habe ich mein Leben investiert in beruflichen Erfolg, in den Erwerb von irdischen Reichtümern? Eines Tages muss ich all das hinter mir lassen. All das wird ein Ende nehmen. Und dann zeigt sich Geld oder Leben. Muss ich mein gebunkertes Geld, meine ehemalige Macht und Ehre hier zurücklassen? Oder habe ich mein Geld und mein Leben in die Ewigkeit investiert? Und gehe nun, um die Früchte auch meines Geldes in der Ewigkeit zu ernten. Lasse ich mein Geld zurück, um ewiges Leben zu empfangen, oder habe ich mein Geld fehlinvestiert und werde eines Tages mit leeren Händen vor meinem Herrn und Richter stehen? Darum geht's. Jesus sagt, der Mann war klug. Er hat dafür gesorgt, dass er nicht mit leeren Händen dasteht. Und seid ihr auch klug, indem ihr die vergänglichen Güter nicht in vergängliche Güter investiert, sondern in bleibende, ewige und nicht mit leeren Händen dasteht? Wer nicht dem Mammon gedient hat, wer sein Geld nicht in vergängliche Projekte fehlinvestiert hat, sondern sich damit Schätze im Himmel sammelt, den wird man aufnehmen in die ewigen Zelte. Wenn wir Matthäus 6 Lesung gehört haben, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, entspricht das genau Vers 13 in unserem Kapitel. Und 1. Timotheus 6, 17 bis 19 soll Timotheus die Reichen mahnen, dass sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Auf das Stichwort wirklich kommen wir zum Schluss auch nochmal zurück. Und Sprüche 19, wer über den Geringsten sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird ihm vergelten. Der wird seinen Lohn empfangen für das, was er einem der geringsten Brüder des Herrn getan hat, Matthäus 25. Und der Kirchenvater Augustin sagte, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, nämlich die Güter dieser Welt, damit du empfängst, was du nicht verlieren kannst, nämlich den Siegeskranz, die Bürgschaft im Reich Gottes, kann uns niemand nehmen, der Stephanus, der Siegeskranz im himmlischen Tresor. So kann sogar aus dem ungerechten Mammon etwas Gutes werden. Jesus sagt, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Vielen treu. Gerade junge Menschen meinen gelegentlich, wenn ich erst mal eine richtig große Aufgabe und Herausforderung hätte. Nicht mehr der Stift im Unternehmen bin, der vielleicht noch die Ecken auskehren darf, sondern wenn ich mal Abteilungsleiter oder sogar selber großer Firmenboss bin, dann werde ich zeigen, was in mir steckt. Nein, sagt Gottes Wort, du kannst heute beweisen, in den kleinen Dingen des Alltags. Heute schon sieht man, ob einer zuverlässig ist und auch dann, wenn der Chef schon zu Hause ist, noch sauber die Ecken in der Werkstatt auskehrt oder schludert und wer im Kleinen schludert, wird auch im Großen schludern, egal ob er Stift oder Boss ist, denn das Wesen bleibt das Gleiche. Du brauchst nicht große Gelegenheiten, um dich zu beweisen. Die kleinen Dinge des Alltags genügen vollkommen. Und das gilt im Geistlichen ganz besonders. Nicht darin, ob ich vor die Gemeinde treten und geistliche Weisheiten über dies oder jenes Schriftwort absondern kann, zeigt sich wahre geistliche Größe und Qualität. Sie zeigt sich in der Treue, in den kleinen Dingen des Alltags, da im Alltäglichen, in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, können wir beweisen, was in uns steckt. Wes Geistes Kind wir sind. Sind wir Diener oder Herren? Das hat auch Luther gemeint, wenn er gesagt hat, der tägliche Alltag ist ein rechter Gottesdienst. Nichts in die Kirche rennen, nicht irgendwo in der Gemeinde vorne dran stehen, sondern ob ich zu Hause ordentlich mich verhalte, ob ich ordentlich arbeite und mit ehrlicher Hände arbeite, meine Familie zu ernähren, nicht faul auf der Haut liege und so weiter und so fort. Das ist ein gottgefälliger Gottesdienst. Sind wir im Kleinen treu oder nur großspurig? Der frühere württembergische Landesbischof Gerhard Mayer, schon erwähnt, schreibt dazu, wer sich da nämlich im Umgang mit Geld bewährt, der wird sich auch im geistlichen Leben bewähren. Wir sind ja im Großen nicht anders als im Kleinen, im Geistlichen nicht anders als im Täglichen. Wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Und wer im Weltlichen zuverlässig ist, der wird, wenn er zum Glauben kommt, auch im Geistlichen zuverlässig sein. Und deshalb kann sich auch am geringsten, am ungerechten Mammon unsere Treue erweisen. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, wenn es hier ums Geld geht. Geld ist zwar nicht nichts, aber es ist das Geringste. Es ist der ungerechte Mammon. Auch die Ausleger rätseln drüber. Viele meinen, das bedeutet entweder, dass der Verwalter sich auf ungerechte Weise sein Geld verdient hat, oder es bezeichnet die Gefahr, die im Geld liegt, dass man sich vom Geld zu unrechtem Tun verführen lässt. Beides denkt zu kurz. Der Mammon ist seinem innersten Wesen nach ungerecht, im Sinne von unecht, er stellt eine Täuschung dar. Um diese Aussage und die Verse 10 und bis 12 zu verstehen, habe ich auch diese beiden Verse oder drei Verse inhaltlich aufgeschlüsselt und dargestellt. Wir sehen da drei Gegensatzpaare, die einen magentafarben, die anderen gelb, hervorgehoben. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Vergleichen wir das zweite Gegensatzpaar, muss uns etwas überraschen. Da steht einerseits der ungerechte Mammon müsste gegenüber auftauchen, gerecht. Jesus aber redet vom Wahrhaftigen. Genau das ist der Punkt, Geld ist nicht wahrhaftig. Ich bin schon drauf eingegangen, ich mache es hier ganz kurz. Es ist nicht echt. Das Wahrhaftige meint ja auch das Echte, das Wirkliche. Geld ist nicht wirklich. Im Extremfall sehen wir, dass Geld an sich nichts wert ist, denn Geld kann man bekanntlich nicht essen. Solange man für Geld das kriegt, was man braucht, ist Geld als Mittel zum Zweck tauglich. Aber wenn ich für Geld nichts mehr kriege, dann merke ich ganz brutal, dass Geld an sich nichts wert ist. Heute ist ja die Sorge vieler, wo bringe ich meine Ersparnisse unter? Immobilien, Goldbarren, wenn es hart auf hart kommt, dann wird man merken, dann zählen allein lebenswichtige Güter. Nahrungsmittel, Wasser, Mittel zur Körperhygiene, Medikamente, auch Tauschmittel. Auch da tun sich die Christen wieder schwer. Auch da sagt Jesus, Nüchternheit. Eine Schachtel Zigaretten gegen 2 Kilo Rauchfleisch, eine Flasche Schnaps gegen 3 Zentner Kartoffel oder so ähnlich. Ich befürchte, wir werden in Zeiten kommen, wo wir auf solche Dinge angewiesen sein können. Täglichen Überleben. Geld, auch Gold, kann ich nicht essen. Geld allein hat nur einen virtuellen, theoretischen Wert. Noch dramatischer wird es mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Dieses Geld besteht dann nur noch in der Theorie. Da habe ich noch nicht mal mehr einen bedruckten Baumwolllappen in der Hand, der so tut, als wäre er Geld. Reine Fiktion. Wäre ein ganz eigenes Thema, mal nachzudenken, was in dieser Welt, Corona 2020, alles reine Fiktion ist. Reine Fiktion. Wir werden manipuliert, kaputt gemacht mit Fiktionen. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten. Da wird es noch spannender, als Jesus vom Geld sprach. Da war das Ding wenigstens noch echtes Geld. Das waren noch echte Silber- und Goldmünzen. Aber wenn Jesus schon da bei echten Silber- und Goldmünzen vom unechten Mammon spricht, sehen wir, das Problem liegt noch tiefer als nur im Papiergeld und virtuellen, digitalen Währungen. Jedes Geld, auch Silber und Gold, ist immer nur so viel wert, wie ich Sinnvolles draus mache. Dass auch das letztlich virtuelle Werte sind, sehen wir schon an den Kursschwankungen an der Börse. Ja, kann man beeinflussen. Es hat nicht das Wert, den Wert in sich. Im Blick auf die Ewigkeit und die allein zählt, letztlich ist nur so viel wert, wie ich einen Ewigkeitswert damit schaffe. Und das zu sehen, entsprechend zu handeln, das ist echte Klugheit, darum geht's. Damit sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen, hat Paulus an Timotheus geschrieben. Nicht das virtuelle, vergängliche Scheinleben in dieser Welt, sondern das wirkliche, ewige Leben bei Gott. Auf das kommt es aus. An Geld oder Leben. Geht das? Kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Können wir mit Geld die Ewigkeit erwerben? Nein, natürlich nicht. Sicherlich nicht unmittelbar. Aber im Prinzip irgendwie indirekt doch. Jemand hat mal gesagt, der Mensch muss sich zweimal bekehren. Erst in seinem Herzen und dann in seinem Geldbeutel. Ich würde zwar widersprechen, der Mensch muss sich nur einmal bekehren, aber nur wenn auch sein Geldbeutel bekehrt ist, sein Verhältnis zum Geld, dann ist auch die Bekehrung seines Herzens echt. An den Früchten soll er sie erkennen. Wer im Herzen bekehrt und im Geldbeutel noch unbekehrt ist, der ist möglicherweise noch überhaupt nicht richtig bekehrt. Und damit entscheidet sich aber auch, zumindest indirekt, am Umgang mit unserem Geld, unsere Ewigkeit. Jesus mahnt zur Klugheit. Psalm 14. Gott schaut vom Himmel herab auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei. Und woran will nun Gott erkennen, ob jemand klug ist? Am Abi Einserschnitt oder 0,75? Was ist das Kriterium? Gottes Wort gibt die Antwort erwartungsgemäß gleich mit. Ob jemand klug sei und nach Gott frage. An die Zukunft denkt. Über die berufliche Karriere, übers Häuslebauer hinaus. An die Zukunft, an die Ewigkeit, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Jesus möge es schenken, dass jeder von uns so klug ist und schon nach Gott gefragt hat und weiß, dass da die ewigen Hütten mit offenen Türen auf ihn warten. Und wer sich da noch nicht sicher ist, der klärt es am besten heute. Amen.